Bevor wir in die Folge starten, ein kleines Vorwort bzw. eine kleine Vorwarnung. Unsere heutige Folge hat leider nicht ganz die gewohnte Tonqualität. Manchmal macht uns die Technik einen Strich durch die Rechnung und dieses Mal hat sie sich dabei besonders viel Mühe gegeben. Wir wollten diese Episode aber auf keinen Fall verschieben, denn diese Woche ist eine sehr wichtige Woche. Am 18. November ist der Welttag zur Prävention von Kindesmissbrauch und am 20. November ist der internationale Tag der Kinderrechte. Dieses wichtige Thema haben wir in diese Folge gepackt, allerdings in einer etwas raueren akustischen Verpackung. Inhaltlich steckt alles drin, was uns wichtig ist, was wir mit euch teilen wollten und was ihr auch von uns gewohnt seid. Wir sind euch also sehr dankbar, wenn ihr trotzdem reinhört, sie vielleicht auch trotzdem teilt, um dieses wichtige Thema unter die Leute zu bringen. Und jetzt geht's los.
Morgen am 18. November ist der Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt. Deshalb nehmen wir uns heute dieses Themas an. 1 bis 2 Kinder pro Schulklasse sind von sexuellem Missbrauch betroffen. Eltern, Erziehende und Vertrauenspersonen müssen wachsam bleiben, denn Kindesmissbrauch findet ständig und überall statt, im Verein, über das Internet und am häufigsten in der Familie. Dr. Eva Strindert ist Richterin am Familiengericht Köln, Expertin für Kinderschutz und hat in ihrer Kindheit und Jugend selbst sexualisierte Gewalt im familiären Kontext erfahren. Sie hilft uns dabei, genauer hinzuschauen, unter anderem mit ihrem Buch »Kein Kind ist sicher, wie wir wachsam bleiben und unsere Kinder vor sexuellem Missbrauch schützen«. Es ist sicher nicht einfach, darüber zu sprechen, wie wir Missbrauch erkennen, aber es ist essentiell. Genauso wie die Frage, wie können wir ihn verhindern? Deshalb freue ich mich, dass wir heute gemeinsam mit unserer Gästin einen Beitrag dazu leisten können, das Tabu zu brechen.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama für Sorge Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo Eva, schön, dass du da bist.
Danke, hallo.
Genau, also wir hatten sicher Respekt auch vor dem Thema, finden es aber so wichtig und das ist ja das, was du in deinem Buch auch immer schreibst. Es ist einfach ein Massenphänomen, aber wir sprechen zu wenig darüber. Warum fällt uns das so schwer?
Ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Abwehrmechanismus, weil jeder, der Kinder hat, mit Kindern zu tun hat, hat unfassbar Angst davor, dass das den eigenen Kindern passieren könnte. Und es tut weh und man will das von sich fernhalten. Und das ist ein unangenehmes Thema, auch über das man eben so wenig weiß. Und alles, worüber man nicht weiß, macht noch mehr Angst. Und man drängt weg. Also gerade jetzt die Kriege und so weiter, die jetzt überall sind, die kann man leichter wegschieben, weil die ja weit weg sind. Aber das ist ja noch ein Thema, wo man wirklich Angst hat, das kriecht in das eigene Leben, in den Alltag ein. Und das will man nicht wahrhaben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir drüber sprechen und uns Wissen aneignen. Denn ich denke, mit jedem Wissen, was wir haben, brechen wir die Macht des Täters. Was man wissen muss, ist, dass die Taten darauf aufbauen, dass nicht nur um Täter-Opfer geht, sondern es sind immer 3 betroffen, eben der Täter, das Opfer und das soziale Umfeld. Und es ist nicht bewusst, dass das soziale Umfeld eine Riesenchance ist. Das ist die stärkste Waffe, die wir gegen den Täter haben, beziehungsweise auf der anderen Seite auch der große Schwachpunkt, weil der Täter mit unseren Ängsten und unserem Abwehrmechanismus spielt. Meistens sind das große Manipulatoren, die sehr, sehr geschickt auftauchen und genau wissen, wie diese psychologischen Mechanismen im Menschen sind und darauf bauen, dass die Umgebung wegschaut und dann das Schweigegebot bei den Kindern, bei den Opfern aufbauen können. Und dann ist das so ein super gefährlicher Mischmasch, der dazu führt, dass diese Taten so sicher sind. Und deswegen ist es super, wenn jetzt Leute den Podcast hören, Bücher lesen, sich Wissen einfahren, nicht wegrollen, wenn irgendwo das Thema auftaucht in der Zeitung, sich mit den auseinandersetzen und sich einfach mit dem Thema beschäftigen, darüber sprechen, das aufgreifen und die Angst, die Scheu vor dem Thema verlieren, weil ich Ja, ich denke, da ist eine ganz, ganz große Chance, wo wir ganz viel bewegen können und wo sich auch in den vergangenen Jahrzehnten ja Gott sei Dank schon sehr viel bewegt hat. Also in den letzten 20 Jahren ist tatsächlich sehr viel passiert. Ja.
Das sind ja dann schon gute Neuigkeiten, wenn man jetzt denkt, dass dieses Thema uns allen so große Bauchschmerzen macht. Aber verstehe ich das richtig, dass wir mit unserem Schweigen dann, also wir schützen ja dann die Personen quasi, also die Täter, indem wir nicht drüber reden, nicht richtig hinschauen?
Also, muss jetzt nicht drüber reden, ist, dass man sich nicht damit beschäftigt. Wenn wir uns nicht damit beschäftigen, dann wissen wir ganz viel nicht, was man wissen muss, wenn es zu den Taten kommt. Es gibt eben sogenannte Mythen, Annahmen, die sehr stark verbreitet sind, die in diesen Abwehrmechanismus mit reinspielen. Also Mythen sind ja, das gibt auch bei den Vergewaltigungen, sexuelle Gewalt gegen Frauen, das ist schon lange bekannt und auch bevor, also erforscht praktisch, so dieses klassische, dass man sagt, eine Frau ist selber schuld, die hat Minirock ja angehabt und die ist in eine dunkle Ecke der Stadt gegangen, die ist ja selber schuld, dass sie überfallen wurde, so nach dem Motto. Das hilft uns zu sagen, die Frau, uns könnte das ja gar nicht passieren, wir würden uns anders verhalten, weil unsere Psyche ist so, wir wollen die Welt möglichst kontrollierbar, geordnet und sicher haben. Und damit das so bleibt, schaffen wir eben solche Glaubenssätze, die uns helfen, diese Welt so beizubehalten, unser Weltbild zu behalten. Und das ist das Gefährliche. Wenn wir denn solche Glaubenssätze verinnerlichen, annehmen, nicht reflektieren und hinterfragen, dann kommt es dazu, dass wir, wenn wir eine Situation mit Kindern haben, die anwenden und nicht merken, huch, das war vielleicht ein Hilfesignal unseres Kindes, weil man es wegschiebt und wir übersehen Sachen oder irgendwie, dass irgendwas komisch ist. Wir drücken das Bauchgefühl weg, was man eigentlich schon ein ungutes Gefühl hatte. Aber wir wollen uns in Sicherheit wiegen, weil das ist ja unangenehm. Und dann sind wir nicht ansprechbare Erwachsene für die Kinder. Dann merken die, ach, ich habe vielleicht nur so super indirekt einen Hilferuf ausgesendet, aber wir nehmen es nicht wahr. Und dann merken die, mit dem kann ich nicht sprechen, an dem brauche ich mich nicht mehr wenden. Zum Beispiel jetzt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, auch klar werden, was sind die Mechanismen, wo müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht selber eine Falle stellen und wegschauen, sondern sagen, ah nee, wir müssen gerade genauer hinschauen. Heißt ja nicht, dass unter Umständen was ist, aber wir dürfen nicht auf selber praktisch reinfallen, das, was für einen Streich uns die Psyche eventuell spielt dann.
Ja, ich fand das auch die Zahl erschreckend, obwohl ich sie schon mal irgendwo gesehen habe oder gelesen habe. Und es war vielleicht auch hier sogar schon mal Thema, dass im Schnitt die Betroffenen, die Opfer, sich an 7 Menschen wenden, sich offenbaren, um Hilfe bitten, wie auch immer, bis was passiert. Und die Beispiele, die du aus deiner Arbeit bringst oder auch aus großen Fällen, die jetzt in den letzten Jahren waren zu dem Thema, also großen Gerichtsverhandlungen, dass dann einfach gesagt wird, na ja, die Kinder, ja, so, das haben die bestimmt erfunden oder, ne, das ist nicht relevant. Auch bei den Jugendämtern, mir ist ganz wichtig zu sagen, die machen eine sehr wichtige und gute Arbeit, aber es kommt halt doch immer wieder vor, dass das dann nicht so ernst genommen wird. Und da sind eben auch Mitarbeiter im Jugendämtern oder, wie du schreibst, auch Richter, Anwälte und so weiter nicht davor gefeit, dass wir solche psychologischen Annahmen oder dass wir jetzt einfach solche Mythen in uns haben und die wir immer wieder hören und dass wir die dann auch unbewusst reproduzieren. Ne? Und das hat mir schon, muss ich sagen, bei der Lektüre, da hat es mir, habe ich so richtig ein Kloß im Hals gehabt, weil ich dachte, was muss es für ein Schritt sein, sich zu öffnen, da um Hilfe zu bitten für ein Kind und dann nicht Hilfe zu bekommen. Also das muss einen so ohnmächtig machen. Ne? Da muss ich sagen, da habe ich auch als Mama einfach echt geschluckt und dachte, Mei, da muss ich auch mich an die eigene Nase fassen und gucken. Also ich hatte da jetzt noch keinen konkreten Fall, aber genauer hinzuhören und das ernster zu nehmen, was Kinder manchmal sagen. Ich habe
Also
mich
ich
unwohl
denke,
gefühlt in der Situation. Das muss ja gar nichts dahinter stehen. Ja.
ja. Vielleicht muss auch Hilferufe, das darf man sich, glaube ich, dann auch nicht so vorstellen, dass sich jedes Mal ein Kind vor einem Erwachsenen hinstellt und sagt, das und das und das konkret ist mir passiert. Das sind natürlich schon auch indirektere Verhaltensweisen. Also es gibt eine Studie jetzt auch von der Aufarbeitungskommission, die gerade Betroffene, die in Zusammenarbeit mit Jugendämtern, was da schiefgelaufen ist, warum das Jugendämter nicht, also die wo es vor langer Zeit auch passiert ist, warum da Hilfe nicht funktioniert hat. Und da haben viele Betroffene auch gesagt, als Hilferuf bei ihnen zum Beispiel weglaufen, Schule schwänzen, auffällig werden. Eben die Verhaltensweisen, die natürlich auf ganz viele andere Missstände im Leben des Kindes, Jugendliches hinweisen können. Aber aus der Rückblick sagen die Betroffenen, das war auch für mich ein ganz heftiger Hilferuf, einfach, dass Erwachsene sich für mich interessieren, schauen, fragen, wie es mir geht, was ist los. Und Kinder öffnen sich eigentlich erst sehr, sehr spät. Also es gibt auch Untersuchungen, dass von Kindern, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, 30% reden gar nicht drüber. Die benennen die Taten nicht, weil eben dieses ganze Konglomerat durch die Täterstrategien, was der anwendet mit Erpressung, also der kann ja ungeheuren Druck, je nach Tatkonstellation, auch in welcher Beziehung er zum Kind steht, unfassbar Druck ausüben. Und da gibt es mehrere Untersuchungen, dass gerade die in engster Bedrängnis ist, die sind gar nicht in der Lage, das konkret zu äußern. Und in Befragungen sogar vor der Polizei, wenn schon aufgedeckt ist und auch danach, selbst dann schützen. Also gerade, es kommt natürlich, wenn es enge Familie, also Bindungspersonen sind, dann noch eher, also dann in so einer Ambivalenz sind, selbst dann können sie es nicht offenlegen und sagen, mir ist das und das passiert. Deswegen sind eben andere Signale so wichtig, dass man die jegliche Art von Verhaltensänderung vom Kind, egal in welche Richtung, wird es aggressiver, auffälliger, unangepasster oder immer stiller, zieht sich zurück, ist einfach ein Zeichen, hinzuschauen und zu gucken, ins Gespräch mit dem Kind zu kommen, was ist los, und einfach, das meine ich, die Augen offen halten und zu schauen, was geht im Leben des Kindes los? Welches Bedürfnis ist da jetzt unter Umständen im Mangel?
Jetzt habt ihr beide relativ oft das Wort Mythen gesagt und wir hatten kurz das Beispiel mit den Frauen, die an den Geschehnissen selbst schuld sein sollen. Ich mache Anführungszeichen. Weil sie einen Rock anhatten oder wo sie waren oder weil sie zu nett waren oder wir kennen das alle. Was sind die Mythen bei den Kindern?
Also da würde ich jetzt mal so grob in drei Gruppen einteilen. Das im Buch, da habe ich eine ganze Reihe aufgeführt. Also das erste würde ich sagen, sind Mythen, die so einen Täter vielleicht betreffen, so Vorstellungen. Ach, in meiner Familie kann das nicht passieren. Also da gibt es auch eine interessante Umfrage, dass Leute gefragt wurden, ob sie sich vorstellen können, ob es in der Familie zum Beispiel oder im sozialen nahen Umfeld passiert. Und da sagen ja, 90% der Menschen sagen ja, in meinem sozialen, ich halte es für wahrscheinlich, da kann es passieren. Aber 85% sagen dann, aber in meiner eigenen Familie ist es unwahrscheinlich oder völlig ausgeschlossen, dass es passiert. Okay. Und deswegen, warum? Weil die vielleicht helfen, da spielen da diese Mythen auch eine Rolle. Und das sind bei den Tätern eben zum Beispiel so, ach, das kommt ja nur in Assi-Familien, in völlig auffälligen, wo auch Gewalt herrscht, Drogensucht oder Trunksucht, also in desaströsen Zuständen. Und nein, das ist es nicht. Es kommt in allen Schichten vor, bei Arm, bei Reich, in allen Nationalitäten. Da gibt es keine bestimmtes Täterprofil, wo man sagen könnte, nur dort kommt es vor. Oder psychisch Kranke, es müssen ja irgendwie verhaltensauffällige Täter sein. Die Pädophile, das ist auch nicht das, es ist auch so ein Vorteil, dass jeder Pädophile würde sich an Kindern vergehen. Nein, ein ganz Großteil spielt sich das nur im Kopf ab. Das sind keine Täter, die irgendein besonderes Merkmal haben. Oder bezüglich Mütter kann man vielleicht sagen, Mütter können auch Täter sein, sind deutlich weniger, also 90% oder was der Täter sind männlich bislang vom Hellfeld, was ja noch sehr klein ist, was wir wissen. Aber Mütter spielen eine wichtige Rolle auch in dem Geschehen und dass man eben zum Beispiel davon ausgeht, ja, Mutterliebe ist naturgegeben, das ist auch sehr, sehr gefährlich bei Müttern, gerade also das betrifft, muss man auch im Hilfesystem und so weiter genau hinschauen, die spielen, können eine unterstützende Rolle spielen, eine wegschauende Rolle, eine passive Rolle oder sogar eben auch Mittäterin sein. Und das muss man einfach im Kopf haben. Ja, und dann noch als, gibt es weitere Mythen, die die Opfer betreffen, also jetzt dann die Kinder. Da hat man ja jetzt schon angesprochen, so wie das mit dem kurzen Rock, das gibt es auch für Kinder, dass man sagt eben so, so Lolita, das, die Kinder haben verführt. Also das Führtspiel sieht man auch in Gerichtsurteilen von früher. Ist erschreckend, bisschen, ich hatte, bin da auf eins mal auch gestoßen, dass irgendwie dem da wurde ein Kind vorgeworfen, ja, das hätte ja den Täter provoziert und hätte mit einer Rolle gespielt, dass es zu den Taten kam. Und das Kind war 7 Jahre alt. Und das muss man sich mal klar machen. Ein 7-jähriges Kind provoziert, das ist ein klassischer Mythos eben auch. Und was gefährlich dabei ist, auch wenn man sagt eben so, Kinder sind kleine Verführerinnen, ich sag mal, weil es mehr Mädchen sind, dann blendet man zum Beispiel dabei automatisch aus, dass es, da hat man ja dann vielleicht ein Bild von vielleicht 10, 11-Jährigen bis 15-Jährigen im Kopf, aber nein, Missbrauch betrifft ja auch die ganze Altersstufen vorher, das fängt bei Babys an, also das haben wir jetzt leider bei den ganzen Missbrauchskonzeptplätzen in Garmiskirchen und Lüttgen was war gesehen, also wo so viele weitere Täter dann aufgedeckt wurden durch die Internetrecherchen, dass auch einmonatige Babys von dem Babysitter aus Wermelskirchen missbraucht wurden. Also es gibt keine Altersgrenze. Und das muss man halt im Kopf haben. Babys zum Beispiel, dass man aufpassen muss oder halt im Blick behalten bei Babysitter, dass man nicht sagt, ach ja, wenn das Baby so klein ist, dem passiert schon nichts. Oder auch, was dann da im Mythos ist, dass Babys merken ja gar nicht. Das ist ja auch so was Gruseliges, was Täter immer wieder äußern. Wenn die Kinder so klein sind, unter 2 Jahre, die haben ja keine Erinnerung, da ist das nicht so schlimm. Und das stimmt natürlich auch nicht.
Ist es so eine prägende Zeit, ne? Eine vulnerable Zeit. Also immer Kinder, aber ja, du bringst es ja auch im Buch, dass früher Babys ohne Betäubung operiert wurden, weil man dachte, die empfinden keinen Schmerz. Also da ist ein Blick auf Kinder, der...
Kann man sich ja vorstellen.
Zum Glück ist es ja nicht mehr so, aber...
Vielleicht dann kann man auch noch den Blick bei Mythen, was die Umgebung betrifft, ist, dass man zum Beispiel glaubt, ja, Missbrauch ist keine Gewalt. Da spielt vielleicht auch mit rein, dass man sagt, man kann sich immer Gewalt, stellt man sich als körperliche Gewalt vor. Gewalt muss doch Spuren hinterlassen, dass man blaue Flecken sieht oder Kratzer oder irgendwas. Klar, bei manchen sieht man auch rote Flecken oder sonst wie, aber die Täter sind ja schlau. Da gibt es Anleitungen, die wissen ganz genau, ich darf keine Spuren hinterlassen. Und in den seltensten Fällen ist es so. Deswegen macht es das auch so schwer, die Taten nachzuweisen. Und was eine große Rolle spielt, ist die psychische Gewalt, die ja, also klar ist es auch körperliche Gewalt schon allein durch den körperlichen Übergriff, je nachdem, was dann sagt, aber eben ganz stark wird ja die Psyche auch mit betroffen. Das, was es mit dem Opfern, mit den Kindern macht und auslöst und das sieht man nicht, aber das ist massive Gewalt, die da ausgeübt wird.
Ich fand es da auch, wenn ich nochmal reingrätschen darf, fand es da auch spannend, weil mir das jetzt immer wieder mal begegnet, auch in den True Crime Podcasts, die ich höre, ist das Grooming und diese Internetgewalt, ne, und diese sexualisierte Gewalt im Internet und was das für Möglichkeiten für Täter aufgemacht hat, ne. Du beschreibst, dass es da auch Anleitungen gab, wie man das am besten ausführt, ne, weil du sagst, die sind ja nicht doof, und das sind halt geplante Taten auch, und da wird sich ausgetauscht, und was das nochmal aufmacht, was für mich auch nochmal mehr ein Anschluss war, zu sagen, ich muss nochmal mehr gucken, was wird in den Medien gemacht bei meinen Kindern. Das ist eine Riesenaufgabe, vor der wir stehen als Eltern, aber es geht eben nicht nur darum, dass sie irgendwelche Sachen sehen, die nicht ganz altersgerecht sind, sondern es geht auch wirklich so ganz aktiv um Kinderschutz, ja, und wie man da schafft, so aufzumachen, zu sagen, sprich mit mir, was dir im Netz auch passiert. Weil das oftmals, glaube ich, von je jünger die Kinder sind, desto weniger wahrgenommen wird, was da für Übergriffe schon passieren. Ne? Dass man da einen Blick drauf hat, ist für mich nochmal so ein Feld gewesen, wo ich auf meine innere To-Do-Liste jetzt gestellt habe, da noch aufmerksamer zu sein, was auch solche Online-Sachen angeht.
Also das war auch tatsächlich jetzt bei der Recherche zum Buch für mich auch ein relativ neues Feld, weil meine Kinder sind schon älter. Ich kann schon fast sagen, vom Glück, dass ich nicht, also ich muss auch sagen, ich bin fast erleichtert, dass ich jetzt nicht noch kleine Kinder jetzt von Anfang an großziehen muss, weil das ist wirklich eine Revolution, finde ich, was da stattgefunden hat. Das sind, glaube ich, Entwicklungen, die wir noch gar nicht so richtig einschätzen können. Jetzt auch mit, was mit der KI noch dazu kommt, das sind ja auch wieder neue Möglichkeiten mit Deepfakes und was da schon wieder in Klassen abgeht. Ich glaube, das ist noch uns alles gar nicht so bewusst. Und Medienerziehung ist auf jeden Fall ein ganz, ganz elementarer Teil, der heute beim Großziehen von Kindern eine wichtige Rolle spielt, auch zum ihrem Schutz auf jeden Fall. Und ich, klar, da kann man sich jetzt wieder fragen, ist auch die Politik gefragt, wo ist es? Klar, die Eltern sind jetzt das Erste, kann die Politik auch, ja, da sind, kommt es, deswegen ist es so ein spannendes Thema. Man kann über so vieles reden und gucken, was könnte man denn machen, wo sind Ansatzpunkte. Das sind so viele Aspekte und Facetten, worüber wir, mit denen wir ins Gespräch kommen könnten, worüber diskutieren kann und was wichtig ist, um auch den Kinderschutz allgemein zu verbessern. Ja, also ich jetzt gerade beim Internet
gesagt,
war für mich beim Kinderschutz was für mich absolut auch schockierend war, jetzt eben, dass jetzt Zahlen ab 2023 gezeigt haben, dass schon 3- bis 6-Jährige irgendwie zum Teil schaffen, Fotos zu schicken. Das hätte ich nicht, also dass die auch an Tablets oder sonst wie, anscheinend ist nicht genug Schutz auf diesen Geräten. Und selbst da sind schon registrierte Straftaten vorhanden. Und das finde ich eben Wahnsinn eigentlich, dass die, ich glaube, den Eltern ist nicht bewusst, was die mit den Geräten den Kindern in die Hand geben, was für Gefahrenfelder sie da auch öffnen. Und das ist es, worüber wir auch reden müssen.
Ich würde da ganz direkt anknüpfen, weil jetzt haben wir schon drüber gesprochen, die Medienerziehung muss ein zentraler Bestandteil der Prävention und des Schutzes unserer Kinder sein, wie können wir noch schützen? Weil wir haben Angst vor dem Thema, wir müssen drüber reden, wir müssen uns bilden, wir müssen uns informieren darüber, wir dürfen nicht wegschauen. Und wie können wir denn wirklich, wenn wir uns dem Thema stellen, dann brauchen wir ja Werkzeug, um dann auch handeln zu können, weil sonst stehe ich vor dem Thema und fühle mich aber hilflos. Wie kann ich mein Kind schützen und wie können wir unsere Kinder schützen?
Also ich finde da das Beispiel von der Verkehrserziehung eigentlich ganz gut. Wir haben ja, was für uns auch ja eine Riesenangst, glaube ich, für jedes Elternteil ist, dass ein Kind irgendwas im Straßenverkehr passiert, dass es überfahren wird, mit dem Fahrrad angefahren oder sonst wie. Ist eine Angst, aber wir gehen damit um. Also es ist ja keine Angst, die uns jetzt irgendwie lähmt oder uns große Sorgen. Wir nehmen das in die Hand und zwar damit, dass wir anfangen, sobald wir mit dem Kleinkind auf die Straße gehen, 2, 3 Jahre, machen wir ihm klar, bleib an meiner Hand, geh nicht unbeaufsichtigt über die Straße. Also du musst bei mir bleiben, du darfst nicht einfach auf die Straße laufen. Wir machen klar, was eine rote Ampel ist, eine grüne Ampel, lernen die Regeln kennen. Wenn sie größer werden in der Grundschule, kommt der Verkehrspolizist, es gibt einen Fahrradführerschein und dann wird das Umfeld wird ja immer größer, sie bewegen sich selber im Fahrrad, macht Ausflüge, immer werden Hinweise erteilt, wie im Gespräch, je größer der Bewegungsradius des Kindes wird, wo die Gefahren lauern, worauf sie aufpassen müssen, Kopfhörer runter, nicht Fahrradfahren mit Kopfhörern, ich weiß nicht, was da alles reinspielt, oder dann Autofahren wird es ja nochmal gefährlicher. Und genauso stelle ich das mir eben auch vor mit Prävention, quasi die Kinder stark machen dafür, dass sie gewappnet sind. Was kann denn im Leben alles auch passieren mit Übergriffen? Und ich denke, das ist einfach, man muss sich klar machen, das ist ein Risiko, was zu unserem Alltag gehört. Das wird wahrscheinlich auch nie ausgerottet werden können. Aber wir können sehr, sehr viel dagegen machen, damit mal das Kind sicher ist. Und der erste Schutz natürlich ist ganz klar eine gute und sichere Bindung zum Kind. Wenn ich das Kind spürt, ich bin ein ansprechbarer Erwachsener, ich bin eine Bezugsperson, ich kann mich mit allem, auch wenn ich mal Mist gebaut habe, an meine Eltern wenden, an meine Mama, an meinen Papa und kann sagen, was mich bedrückt und auf der Seele lastet. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber dann kann man eben auch anfangen ab klein. Da habt ihr ja schon einen Podcast gemacht, den ich auch sehr gut fand, über eben mit zum Beispiel die Kinder selber sprachfähig machen. Sexual, wie spreche ich es, wie benenne ich die Körperteile, über Sexualität, über Liebesbeziehungen, Bindungen. Das kann man auch als Kind schon recht machen, wenn Kinder auch fragen, was macht echte Liebe aus? Das sind durchaus Themen, die auch schon Grundschüler mal ansprechen oder sowas, da schon klar machen, was ist wertvoll an der, was machen echte Freundschaftsbeziehungen aus, wann ist eine Freundschaft auch zum anderen Mitschüler schlecht, löst schlechte Gefühle aus, weil da schon auch irgendwie, was gibt es ja auch manchmal schon auch, und das sind alles so Dinge, wo wir unsere Kinder schon erziehen können und sie zu starken Persönlichkeiten, zu selbstbewussten Persönlichkeiten in Grenzen aufzeigen, sei es für ihren eigenen Körper, wenn sie irgendwie von einem Verwandten mit Kuss begrüßt werden, den sie nicht wollen, oder aber wenn das Kleinkind mir nach irgendwann noch an die Brust datscht oder sonst wie, dann haben wir ja auch klar gesagt, so, oh nee, das tut mir jetzt weh, will ich nicht. Und da lernen die ja auch, das Grenzen muss man einhalten, Intimsphäre, eben diese Schritte. Dann, also was man selber noch machen kann, mit Medienerziehung, klar, hatten wir schon gesagt, ihn vielleicht dann aufklären, auch wo es gibt Hilfemöglichkeiten. Also in der Schule gibt es ja auch viele Ansatzpunkte, denke ich, wo man die Kinder aufklären könnte. Also das ist, spielt ja gerade dort eine Rolle, wo die Kinder Übergriffe in der Familie erleben, weil dort ist die Gefahr am größten, dass sie keine sichere Bindungsperson haben oder keine Bezugsperson unter Umständen, an die sie sich wenden können. Und außer in der Familie sind sie natürlich, die meisten Kinder, am meisten verbringen sie Zeit in der Schule. Deswegen ist die Schule so ein wichtiger Ort für Prävention und wo man ansetzen kann. Und es ist natürlich, es ist, Lehrer haben ja den Auftrag zur Erziehung. Das heißt, da gehört auch Prävention dazu. Und sie haben aber auch einen Schutzauftrag. Also zum einen, denke, bietet die Schule ein Einfallstor für ganz viele Möglichkeiten, wie sie Kinder auch stärken können und sensibilisieren können für sexuelle Übergriffe, eben indem sie auch, was sie ja zum Teil schon tun, aber ich denke, da ist noch sehr viel Luft nach oben mit Medienerziehung, Grundrechte, Kinderrechte ihnen klar machen, Jugendämter, die Rolle der Jugendämter klar machen, was dort ist, aber auch dann im Sport zum Beispiel, denke ich mir auch, da kann man auch Grenzverletzungen, Körperlichkeit, das Selbstbild, also oder Selbstverteidigung. Es gibt so viele in jedem Fach, wenn man ein bisschen sich drüber nachdenkt, gibt es so viele Möglichkeiten, wo man anfangen kann, sexualisierte Gewalt im Weiteren, ohne es als Thema konkret, oh Gott, wir sprechen jetzt über dieses Thema, sondern indirekt zu benennen, irgendeinen Baustein zu liefern, der hilft, das Thema zu verstehen oder die Kinder eben stärker macht. Ja, und also sensibilisieren da auch in der Schule. Oder was können wir jetzt als Eltern noch selber tun? Ja, da hatten Sie auch, weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Podcast war ja auch zum Beispiel die Beziehungen der Kinder zu beobachten. Aufmerksam sein, was ich auch vorhin schon sagte, auf Verhaltensänderungen. Oder dann eben, welche Beziehungen haben meine Kinder? Sprich im Verein zu Trainern, zu Lehrern, zu anderen Außenstehenden in der Familie und verändern sich die Beziehungen? Kriegen sie Geschenke? Das war Thema im anderen. Also welche Art Geschenke, mit welchem Bezug, mit welchen Aussagen? Ist es ganz normal, aber weil Täter eben oft gerne über Geschenke sich eben auch ins Leben der Kinder schleichen und versuchen, eine wichtige Person in dem Leben des Kindes zu werden. Und das ist so, sind einfach so, wo man im Gespräch bleiben muss. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so schwer, wenn man wirklich wach ist und ein offenes Auge hat und die Kinder wahrnimmt. Ich glaube, dann kriegt man da schon Warnsignale. Das ist nicht so versteckt. Und dann kommt man ins Gespräch und dann nimmt man da schon Änderungen wahr. Wobei ich aber auch wieder sagen will, es gibt natürlich immer Fälle, wo, also ich will jetzt nicht für welche, wenn's, wo ich sagen kann, da ist es vielleicht auch, ist Grooming schon passiert und erst man hat es später gemerkt, aber es ist ja, das Wichtige ist ja, dass man es irgendwann merkt, reinkommt und dann darf man sich nicht irgendwie Selbstvorwürfe machen. Das Missbrauch, das Schlimme war ja auch, ist, wenn er über lange Jahre passieren kann. Das heißt, da ist er dann, wenn es mehrere, es gibt ja wirklich Fälle, wo es über mehrere Jahre läuft und da ist es dann schlimm, wo man wirklich sich sagen muss, was ist das passiert, dass das möglich war, dass es keiner gemerkt hat.
Ja, ich wollte doch sagen, ich habe jetzt im Freundeskreis letztens gehört, da waren die Kita hat einen Ausflug gemacht ins Altersheim und dann war die Aussage, ja, damit die mit ein bisschen kuscheln können mit den Kindern. Ne? Und dann dachte ich so, um
Okay.
Gottes Willen, merkt denn
Ja.
keiner, was da passiert? Und jetzt habe ich in unserem Gespräch habe ich auch nochmal gedacht und auch bei der Lektüre deines Buches, so dass man solidarisch ist und da auch aufpasst im Umfeld. Und da werde ich jetzt auch nochmal hingehen und sagen, Mensch, können wir da nicht nochmal was sagen, dass das so nicht in Ordnung ist? Vielleicht haben die das ja wirklich nicht auf dem Schirm, dass das nicht in Ordnung ist. Man kann die Kinder auch ein Lied vorsingen lassen oder so. Also man
Also.
muss ja diese, oder zusammen Mensch, eigentlich will ich nicht spielen. Oder es gibt
Ja,
echt
ja, ja,
viel,
ja,
weil
ja.
natürlich ist der Kontakt zwischen den Generationen wichtig, aber dachte ich, das ist so übergriffig und die Kinder denken dann, das ist normal oder das ist ja auch noch
Ja.
gewollt im Kindergarten, dass ich da mitmache. Das ist mir jetzt gerade so in unserem Gespräch
Ja.
aufgefallen, dass man da auch nochmal im weiteren Umfeld, dass wir solidarisch sind, auch wenn ich keine Kinder habe. Also es gibt ja ein paar, die uns zuhören, die keine Eltern sind. Achtet da trotzdem drauf. Vielleicht seid ihr auch für irgendein Kind die
Genau.
Ansprechperson, wenn ihr eine enge Beziehung habt. Ja.
Auf jeden Fall. Das ist auch die Botschaft ein bisschen von meinem Buch, was ich sagen will. Es ist nicht nur für die eigenen Kinder Verantwortung, sondern eine ganz wichtige Funktion ist, gerade der sich damit ja auseinandersetzt, gehe ich mal davon aus, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es eigentlich auch eine gesunde Familie, dass es eine gute Beziehung ist. Und aber man hat eben auch eine Verantwortung für andere Kinder, gerade im Verein oder sonst wie. Also wenn man dann das Kind nur abmeldet, wenn man merkt, da waren Täter übergriffig, da habe ich jetzt auch schon wieder gerade aus dem Bekanntenkreis Geschichten gehört. Ja, und geht dann weg, ja, dann verlässt der Trainer vielleicht den Verein und geht gerade zum nächsten und es passiert nichts. Das muss man dann publik machen. Da muss Warnungen, das muss klar werden, dass dieser Trainer nicht mehr woanders trainieren kann. Und wenn man das einfach nur rausgeht und sein Kind schützt und sonst nichts tut, ja, dann werden weitere Taten passieren. Und das ist was ich auch klar machen will. Oder wenn man es eben gerade, wenn man es so unter den Tisch geht, sicher klar, man will sein eigenes Kind schützen, aber ich glaube, die Verantwortung ist auch sehr groß für andere Kinder. Also ich hatte jetzt
Das sehe ich auch so.
neulich dieses Frühjahr auch einen Fall aus in der Zeitung gelesen. Da war ein Hamburger, in Hamburg spielte das in der Kita. Da hat ein kleines Kind seiner Mutter im Auto erzählt, dass ein Erzieher übergriffig war. Und das muss wohl massiv gewesen sein. Die hat sofort die Kita-Leiter angerufen, den Notruf der Polizei gewählt. Die Polizei ist sofort hin. Das Kind wurde am selben Tag per Video vernommen. Es kam zum Gerichtsverfahren und der Täter wurde zu über 5,5 oder zu 5 Jahren irgendwie Haft verurteilt. Also es war wohl ein klarer Fall. Aber das Interessante war, dass der war in der Kita zuvor schon gewesen und da lief ein Strafverfahren. Man konnte ihm aber nichts nachweisen. Also der Verdacht war da und das Verfahren wurde wieder eingestellt und er kam dann in eine neue Kita. Die Kita-Leitung wusste davon und es war ein anderer Erzieher in der Kita drin, der gesehen hat, der kuschelt total eng mit den Kindern, streichelt die, während die schlafen, beim Mittagsschlaf über die Beine und ist irgendwie ganz komisch und hatte das der Kita-Leitung gemeldet. Also der war wachsam, der hat hingeschaut, der Kita-Leitung sagt, und die Kita-Leitung hat nichts gemacht. Im Gegenteil, die hat den, der das gemeldet hat, gekündigt, weil der nur einen Zeitarbeitsvertrag hatte. Und in dem Verfahren, das stand dann auch in einem Zeitungsartikel, da hat dann der Richter auch gesagt, man muss jetzt genau hinschauen, was da schiefgelaufen ist. Und das heißt, es ist das ganze Umfeld, wenn eben einer in der Kette nicht mitmacht, dann können solche Taten passieren. Also dem Kind ging es gut, das waren wohl nicht viele, das hat sich offenbart, da hat die gute Beziehung zur Mutter funktioniert, man konnte sofort eingreifen und die Folgen für das Kind konnte gut dann aufgefangen werden. Das ist eben so ein Fall, man kann es vielleicht nicht ganz verhindern, aber wenn man frühzeitig eingreift, dann sind auch mittlerweile die Therapiechancen so groß, glaube ich, dass man sich auch dann nicht so die Sorgen, da ist schon sehr, sehr viel auch möglich. Auch die Traumatherapie, da hat unfassbare Fortschritte gemacht. Da gibt es schon viele wirksame Therapien.
Jetzt
Ja, jetzt.
kenne ich ja unsere weibliche Sozialisation und wir sind ja so unfassbar harmoniebedürftig. Das heißt, wir sind achtsam, wir schauen hin, wir kriegen ein schlechtes Bauchgefühl. Also in dem Fall war, also den du gerade geschildert hast, war wohl der Übergriff ja auch sehr deutlich beschrieben. Also wo man sehr, sehr gut sofort sagen kann, und ich stürme da jetzt rein und ich mache da jetzt, also wird es mir jetzt wahrscheinlich gehen. Ja, aber ja, wie du gesagt hast, es ist ja nicht der Regelfall, dass ein Kind kommt und sagt so, und mir, ich bin da angefasst worden und ich habe Nein gesagt und wollte das nicht und was weiß ich, und das so erzählt, sondern eher, es zieht sich zurück, die Beziehung wird komisch zum Trainer, zur Trainerin, es gibt Geschenke, das Kind hat plötzlich Bauchweh, bevor es zu dem Training gehen soll, oder solche Dinge, also solche indirekten Anzeichen. Und dann habe ich natürlich, also vermutlich viel größere Hemmungen, jetzt da wen anzusprechen oder irgendwie tätig zu werden, obwohl in mir schon irgendein Instinkt schreit, da passt was nicht. Wie handle ich denn jetzt? Also mit wem gehe ich ins Gespräch oder wie, also erstmal mit meinem Kind, aber dann in weiterer Folge. Wie überwinde ich meinen inneren People-Pleaser, um jetzt hier auch aktiv werden zu können? Was gibt's für Möglichkeiten?
Also ich glaube, People-Pleaser, ist das vielleicht, das ist ja schon gar nicht so, indem du dich da dann schon beschäftigst mit dem Kind und so weiter, schaust du ja schon hin und beschäftigst mit dem Thema und dir ist ja bewusst und du schiebst es ja eigentlich nicht weg. Eigentlich ist es ja schon, bist du mittendrin, ja, du bist wachsam und schaust hin. Ist die Frage eben, macht das Kind Andeutungen, dass es überhaupt sexualisierte Übergriffe sind? Wenn ja, ist es vielleicht sinnvoll, es ist, also diese Graubereiche, das ist die Krux von diesen Fällen, die super schwierig sind. Wenn das Kind nicht spricht und klare Angaben macht, das und das ist passiert, klar, ist super schwierig. Man muss immer gucken, ist das Kind schon so, hat man das Gefühl, so ein großer Leidensdruck oder schon, man hat das Gefühl, da das wird geschädigt, gerade was, dann würde ich gucken, dann lieber auf das Hobby verzichten, Verein wechseln oder sonst wie. Dann ist die Frage eben, geht man mit anderen Eltern ins Gespräch? Also ich glaube, ich würde dann das Gespräch mit anderen Eltern erstmal suchen und ohne jetzt Vorwürfe zu äußern, vorsichtig nachfragen, habt ihr ähnliche Erfahrungen? Was sind eure Beobachtungen? Haben die vielleicht Beobachtungen zwischen dem Trainer, wenn es jetzt ein Verein war, und mal dem Kind selber gemacht, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten? Und glaube ich dann immer mit der Betonung, dass man jetzt nicht hier die große Welle machen muss, aber einfach ins Gespräch zu kommen. Was man natürlich auch immer machen kann, ist Hotlines, Beratungsstellen. Es gibt ja Fachberatungen, die gerade mit diesen Fällen Erfahrung haben, sich da dann einfach, und sei es anonym, Rat zu suchen, wie die den Fall einschätzen. Und denen, weil die haben ja die breite Masse, das ist das tägliche Arbeit, die können das vielleicht dann auch besser einschätzen, ist das ein Fall, wo man jetzt wirklich sich noch weiter Sorgen machen muss oder wo es vielleicht ja auch was ganz anderes ist. Und die können auch weiter Tipps geben, wie man vielleicht vorgehen sollte, was in diesem Fall Sinn macht. Genau. Okay.
Wir werden die Anlaufstellen auch noch in die Shownotes packen, wer da nachschauen möchte. Und du hast auch einige im Buch, glaube ich, ja, erwähnt.
Ich habe verschiedene für verschiedene Bereiche, genau.
Ja, sehr gut. Okay. Ja, ich musste jetzt einfach gerade noch mal kurz durchatmen, weil das arbeitet jetzt sehr in mir. Aber ich glaube, dieser Punkt ist ganz gut, um aus dem Thema rauszusteigen, weil, wie wir gerade gehört haben, wir sind schon mittendrin im Schutz, in der Prävention, wenn wir achtsam sind, wenn wir das Thema auf dem Schirm haben, wenn wir mit unseren Kindern präventiv arbeiten, ihnen einfach auch die Möglichkeit geben, eigene Grenzen zu wahren. Es muss nicht immer nur Sexuelles gehen, sondern einfach ihre eigenen Grenzen zum Ausdruck zu bringen. Wir als sicherer Ansprechpartner fungieren, wo sie mit allem kommen können, wo sie sich nicht wohlfühlen, und auch die Erfahrung machen, wenn ich das anspreche, wird mir geholfen. Dann steigern wir die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch dann kommen, wenn sie in eine so unter Druck gesetzte Situation geraten. Es gibt Anlaufstellen, an die wir uns wenden können, wenn unser Bauchgefühl uns in den Wahnsinn treibt und uns den Schlaf raubt und uns ein ganz schlechtes Gefühl macht. Und es gibt auch noch andere Player auf dem Feld, die da mit dran arbeiten können, wie die Schulen, die Kindergärten und natürlich wie immer die Politik, auf die wir aber im Kleinen immer wenig Einfluss haben, bis auf unsere Stimmen. Und genau, da denke ich, das ist dann doch für dieses sehr harte Thema gibt es uns aber doch was an die Hand, wo wir sagen können, wir tun unser Möglichstes, um Kinder davor zu bewahren, unsere eigenen und auch andere. Da möchte ich dir ganz herzlich danken, Eva, dass du da warst und mit uns über dieses sehr bedrückende Thema, aber essentiell wichtige Thema gesprochen hast und dass du dir die Mühe gemacht hast, da ein Buch zu schreiben, um dieses Thema in die Öffentlichkeit zu setzen und Aufmerksamkeit dafür zu schaffen. Und bin auch froh, dass wir es pünktlich, die Folge pünktlich zum Welttag der sexualisierten Gewalt bringen können, dass das dann noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und ich bin jetzt gerade unsicher, und das ist mangelnde Vorbereitung, ich entschuldige mich an der Stelle, ich bin unsicher, Eva, sag uns, dürfen wir ein Exemplar deines Buchs verlosen an eine unserer HörerInnen?
Ja, klar, sehr gerne.
Ich möchte auch an der Stelle...
nicht viele Möglichkeiten geben.
Ich möchte an der Stelle auch nochmal an alle HörerInnen sagen, ich hatte Respekt vor dem Buch und dem Thema und habe es mit so einem Gewinn gelesen, weil wir können in der halben, dreiviertel Stunde jetzt gar nicht auf alles eingehen, aber es geht so tief auch noch mal ins Psychologische rein. Was macht das mit Opfern? Wie ist es in der Folge? Ne? Wie kann man Traumata dann auch erkennen? Wo kriegt man da Hilfe? Wie bekommt man Hilfe? Was muss die Politik tun? Wie können wir da drauf einwirken? Dass es sich lohnt, das Buch zu lesen und weiterzugeben und weiterzuempfehlen, weil ich mich jetzt auch einfach besser vorbereitet fühle und besser informiert fühle zu einem Thema, das man gerne wegschiebt. Und da möchte ich echt nochmal Danke sagen, Eva, das hat mich auch persönlich wahnsinnig bereichert und ich finde es so wichtig. Das werde ich überall empfehlen, weil die Zahlen mich so erschreckt haben und ich finde, dass man da wirklich viel machen kann.
Vielen Dank. Danke auch an euch, dass ihr die Plattform gegeben habt, über das Thema zu sprechen, weil leider ja, es ist halt ein schwieriges Thema, da braucht man nicht drum herum reden, ja.
Ja, das stimmt.
Aber vielen Dank.
Okay, dann sage ich vielen Dank und schaltet gerne in einer Woche zur nächsten Folge wieder ein. Teilt diese Folge. Ich glaube, wir haben alle drei gerade deutlich gemacht, warum das so wichtig ist. Also bitte empfehlt das Buch weiter, teilt die Folge, wer mal kurz reinhören möchte, bevor sich dann ans Buch wagt und macht hier wirklich das Thema einfach öffentlich und sichtbar, damit noch mehr Menschen einen Blick drauf haben können. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und wünschen euch noch einen ganz, ganz, ganz feinen Tag. Alles Gute.
Tschüss.